Bist du bereit, durch das Stargate zu laufen?
Oh ja.
Bist du bereit, das Tor zur Hölle zu durchstreiten?
Liebe Stargate.
Stargate ist cool, aber auch nur Atlantis. Okay, SG-1 ist auch noch okay. Ich
wollte gerade sagen.
Ich kenne im Übrigen jemanden, der bei Stargate mitgespielt hat. Zwar keine Hauptrolle irgendwo im Hintergrund, aber ich kenne jemanden, der bei Stargate mitgespielt.
Und du kennst wen, der bei der Sendung mit der Maus war.
Ja, das stimmt. Das können wir jetzt auch alles wunderschön in diesem tollen Podcast hier lassen.
Hallo und herzlich willkommen
zum Gaming-Cocktail Level 2. Unser heutiges Thema ist eine Umschreibung, die wir jetzt versuchen, zustande zu bekommen, weil wir noch keinen festen Titel haben oder, ja, wie soll ich das sagen?
Also es geht um Spiele. Hallo, Sean. Ich weiß nicht, ob du mich hörst, aber ich höre dich nicht.
Nein!
Ist das doch scheiße?
Nein, hallo?
Nein! 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 Ist jetzt nicht das Ernst! Hörst du mich?
Ich höre dich, hallo? Ja?
Oh scheiße, ey, diese Folge fängt schon echt gut an.
Oh, da ist jetzt schon der Wurm drin. Warum kann denn nicht einmal was klappen?
Vor allem immer, wenn ich die Einleitung spreche. Da ist der Fluch drin. Dieser Titel dieser Episode könnte eventuell einen Spoiler für den Discord-Server enthalten, den er nicht mag und mich deshalb immer von der Tonspur abschneidet.
Das kann sein.
Oh nein. Oh nein.
Oh nein.
Oh nein.
Oh nein.
Das sieht schlecht aus, mein Internet meint, oder irgendwas meint gerade, dass es ein Problem hat. Das Gerät sagt gerade, es will einen Installationszeitraum für einen Neustart haben. Nee, Moment.
Hallo? Also, es geht heute um Spiele, Leute. Und zwar um Spiele. Und ich muss sagen, ich habe dieses Thema vorgeschlagen, als ich nicht besonders nüchtern war. Aber es geht um Spiele, die uns in einer Form berühren oder beschäftigen, die positiv oder negativ sein kann.
Ja, und das ist jetzt nicht der dritte Take, in dem wir versuchen, irgendeine Einleitung zu sprechen.
Das ist der erste Take, das kommt alles mit rein.
Nein, natürlich, es ist der erste Take.
Das ist eine sehr lange Einleitung.
Natürlich. Und dieser erste Take hat schon eine Emotion in uns ausgelöst.
Und zwar die Emotion Verzweiflung. Denn erneut habe ich festhören können, wie Sean einfach im Void verschwunden ist. Im Void des Internets. Wie ihre Worte langgezogen wurden und hochgepitcht. Von einer abreißenden Verbindung. Da war kurz ein Lachen. Da ist sie wieder. Hallo.
Oh, scheiße, ey. Was ist das heute? Okay, das könnte ein interessanter Podcast werden.
Ich freue mich schon drauf.
Entschuldige mich schon mal dafür.
Ich werde einfach immer deine Sätze beenden. Wenn du merkst, dass ich einfach anfange zu reden, obwohl du mitten im Satz bist, dann weißt du, okay, das ist jetzt wieder weg.
Okay, dann versuchen wir das einfach mal, Matt.
Ja.
Spiele, die eine Verzweiflung auslösen, so wie mein Discord gerade. Obwohl ich dich interessanterweise noch höre, nur du mich nicht.
Nee, ich... Ja, ich war sehr verzweifelt bei dem Spiel Legendary.
Warum?
Einfach, weil das... Ich weiß, die Leute behaupten, Superman 64 wäre schlecht, ne? Aber Legendary ist eventuell für mich das schlechteste Spiel, das ich jemals spielen durfte. Und es ist verflucht. Schauen, dieses Spiel ist verflucht.
Warum ist es verflucht?
Ich erinnere mich genau, ich habe das eines Tages geschlossen. Ich habe den Rechner runtergefahren, habe ich am nächsten Tag den Rechner hochgefahren und sofort hat sich das Spiel gestartet. Ist jetzt kein Scheiß. Das Spiel hat sich einfach von alleine nach dem Hochfahren vom Rechner. Es war nicht im Autostart oder so. Es ist einfach angegangen.
Okay.
Wenn es jetzt ein gutes Spiel wäre, ne?
Standst du vielleicht vor dem Spiegel und hast dreimal Legendary gesagt oder sowas?
Ich weiß nicht, vielleicht habe ich das irgendwie nachts angerufen. Aber ach, das war halt von der Idee her war das Spiel, klang das sehr interessant. Irgendwas mit, ich weiß es schon gar nicht mehr. Irgendwas mit, es ist, ich glaube, ein Ego-Shooter oder ein Third-Person-Shooter. Du hast einen Armreif, ich muss es googeln, irgendwas mit Göttern.
Musst du auch gleich nochmal sagen, für welche Konsole, weil mir sagt das tatsächlich gerade gar nichts.
Ich habe das auf dem PC gespielt.
Ist das nur ein PC-Spiel gewesen?
Legendary on Steam. So, weiß ich nicht. Alle Reviews ausgeglichen. Das ist aber schon zu gut für das Spiel. Ah, mythischer Einzelspieler, Shooterspiel. Das sind ja noch unvorbereiteten modernen Weltspiele. Also du bist in der modernen Welt. Und dann kommen aber irgendwie allerhand mythische Kreaturen in die Welt hinein. Ich sehe hier irgendwie eine Art Kraken mitten in der Stadt. Sehr schön, irgendwie in London. Ich glaube, in London.
Also hier in der Beschreibung steht gerade New York City und London.
Ja. Und halt Greifen und Gargoyles und sowas, Werwölfe. Anhand mythische Kreationen halt. Und das klang von der Theorie sehr cool, dass du durch diese Welt gehst. Und ich glaube, der Hauptcharakter hat das auch so ein bisschen ausgelöst. Ich weiß wirklich nicht mehr, worum es ging, weil ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde versucht, dieses Spiel zu spielen. Und es war grottig einfach. Die Steuerung war scheiße. Das Gameplay allgemein war scheiße und die Umsetzung war ranzig einfach. Und deswegen konnte ich dieses Spiel nie zu Ende spielen.
Also ich würde ja sagen, dafür, dass es 2008 rausgekommen ist, hätte es ja gar nicht so schlecht sein können. Also zumindest nicht von der Umsetzung, ja. Weil es gibt Spiele, die sind wesentlich älter und schlechter, aber andersrum, es gibt auch Spiele, die sind älter und grandios nach wie vor.
Ganz genau, auf die wir später zu sprechen kommen.
Oder ja, das stimmt.
Also man hat Pandoras Box geöffnet. Und Pandoras Box öffnen war eigentlich das Spiel zu starten. Das war der wirkliche Fehler.
Also hat die Pandoras Box quasi auf den Rechner zugegriffen.
Ja. Ja, aber ich glaube sonst so richtig Spiele, die mich zum Verzweifeln bringen, eigentlich nicht. Außer Sekiro. Aber das war einfach, weil ich in Sekiro scheiße war.
Sekiro gehört auch zu den Spielen, die absichtlich schwer gemacht wurden. Das weißt du.
Ja, nun. Aber ich habe ja mit Dark Souls nun nicht so Probleme gehabt. Aber bei Sekiro war irgendwie das Gameplay, das war ähnlich genug an Dark Souls, dass ich versucht habe, es wie Dark Souls zu spielen. Aber es war halt auch dann komplett anders. Und deswegen habe ich, also ich hatte teilweise Spaß im Spiel, aber die größte Zeit nicht. Ich habe das schon mal angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast angesprochen habe. Ich habe es auf jeden Fall oft gegenüber Leuten erwähnt, dass ich an dem letzten Boss, ich glaube, 6 Stunden hing. Ich habe um 10 Uhr abends begonnen, gegen diesen Boss zu kämpfen. Um 4 Uhr morgens war ich fertig. Und dann war ich nicht mal froh, dass ich den besiegt hatte. Ich war einfach nur froh, dass es vorbei war. So, ich so, okay, und jetzt habe ich das Spiel durch und muss es nie wieder anfassen. Ende. Dann habe ich ausgemacht und bin ins Bett gegangen, hab's vorher noch deinstalliert und dann nie wieder angeschaut.
Ist das Wahrheit oder ist das Fiktion? Das erfahrt ihr am Ende dieser Episode. Nee, aber so ein Spiel kenne ich auch, wo man Stunden an einem Endboss sitzt. Wobei bei mir war das einfach nur irgendwie vielleicht ein bisschen schwer vom Begriff sein oder Dummheit oder wie soll das funktionieren? Das geht doch gar nicht. Spiel, was mich zur Verzweiflung getrieben hat, war das Ende von Wind Waker, Legend of Zelda, für den GameCube damals.
An dieser Stelle Spoilerwarnung.
Spoilerwarnung für diejenigen, die nach 15 Jahren immer noch nicht hingekriegt haben, Wind Waker zu spielen.
Ich wüsste nicht, wer das hätte sein können oder sein könnte momentan.
Aber jetzt muss ich gerade mal nachgucken, ob Wind Waker jetzt wirklich 15 Jahre alt ist. Ah, lala. 2003. Ha, es ist 16 Jahre alt, so. Also, war ich doch gar nicht so falsch. Wobei Erstveröffentlichung ist 2002.
Das ist dann natürlich schon weit weg, ne? Ein Jahr mehr.
Also über 15 Jahre her. Spoilerwarnung für diejenigen, die nach über 15 Jahren immer noch nicht hingekriegt haben, dieses Spiel zu spielen. Überraschung, du kämpfst am Ende gegen Ganondorf.
Yeah, oh, ah.
Oh mein Gott, das ist ja noch nie in dem Zelda-Spiel passiert.
Hui.
Nein, das, dieses, und jeder Endkampf von Zelda, oder fast, also ich, zumindest kenne ich viele Spiele, deren wirklich letzter Bosskampf über mehrere Phasen geht, geht auch Ganondorf über mehrere Phasen. Ich glaube, er hat 3 Phasen in dem in dem Modus, also am Ende, wo man auf dem Turm ist.
Ja.
Die erste Phase ist ja, du kämpfst nur gegen ihn, dann kommt die Phase, wo Zelda dazukommt. Dann kommt, glaube ich, die Phase, wo Zelda bewusstlos ist. Und dann kommt nochmal die Phase, da ist Zelda wieder da und unterstützt dich. Und wie anders zu erwarten, sie unterstützt dich mit Lichtpfeilen gegen die Dunkelheit. Und ich habe ungelogen 3 Stunden an Ganondorf gesessen. Ich habe weiß nicht wie viele Omas Suppen getrunken, um meine Herzleiste voll aufzufüllen. Ich weiß nicht, wie viele Feen ich hatte. Ich hatte, glaube ich, die Maximalanzahl von Fläschchen in diesem Spiel. Und fast alle Herzen. Trotzdem, nach 3 Stunden bin ich gestorben. Und ich habe nicht verstanden, warum es nicht funktioniert hat. Ich bin bis zur letzten Phase gekommen. Es klappte einfach nicht, diesen Idioten zu besiegen. Vorsicht, dieser Podcast könnte Schimpfwörter enthalten. Ja, bis am Ende hatte ich halt das Lösungsbuch. Also bei Lösungsbuch ist auch falsch, weil dieses Lösungsbuch war eigentlich nie wirklich ein Lösungsbuch. Es war nur ein Spielebegleiter. Es hat dir nie die komplette Lösung geliefert.
Ah, okay.
Für alle Sachen. Das hat dich eher unterstützt, also so, ja, Walkthrough, aber nicht halt mit Komplettlösung in den Stil. Und da war halt wirklich nur so ein kleiner Absatz drin, wie man Ganondorf besiegt. Da stand halt drin, du visierst deinen Gegner an, was natürlich logisch ist, du visierst eigentlich alle Gegner an. Das Problem war aber, Zelda hat die ganze Zeit die Lichtpfeile auf dich geschossen, damit du sie mit deinem Spiegelschild Richtung Ganondorf schleuderst.
Ah, ja, ich verstehe.
Also ging nicht, wenn ich Ganondorf anvisiert habe, habe ich Zelda nicht mehr gesehen. Und dann hat die mich mit den Pfeilen getroffen und ich habe Herzen verloren. Irgendwann habe ich dann den Dreh rausgekriegt, nachdem, wie gesagt, schon mehr als 3 Stunden in diesen Endgegner investiert habe. Und einmal waren es tatsächlich 3 Stunden am Stück. Dass du Ganondorf anvisieren musst, Zelda muss im richtigen Winkel zu dir stehen.
Oh nein.
Damit du diesen Lichtpfeil auf ihn schießen kannst, also abwehren kannst, er dann kurz gelähmt ist und du, mit dem du anvisiert bist, einen finalen Schlag ausführst und ihm das Schwert in die Stirn rammst. Und das dieser finale Schlag funktioniert nur, wenn du ihn anvisierst. Ansonsten funktioniert's nicht. Und nachdem ich das verstanden habe, was die eigentlich meinten, weil zu dem Zeitpunkt, muss man auch sagen, gab es zwar Internet schon, aber sowas stand nicht im Internet und es gab auch keine YouTube-Videos, die dir gezeigt haben, wie es funktioniert, habe ich ihn innerhalb von 10 Minuten platt gemacht.
Ja, wenn man es dann einmal weiß.
Ich habe geweint aus Verzweiflung, dass ich 3 Stunden am Stück einmal in diesen Gegner investiert habe. Ein anderes Mal waren, glaube ich, 1,5 Stunden. Und dann, als ich es dann endlich verstanden habe, wie es funktionierte, nach 10 Minuten es funktioniert hat. Ich fühlte mich verarscht von diesem Spiel. Und trotzdem liebe ich es.
Es gibt Mechanik im Spiel, wo man es einfach nicht funktioniert. Und dann plötzlich klappt es und dann, ach, das war das?
Genau das.
Und dann ist es innerhalb von ein paar Minuten vorbei und denkst du so, wow, das war es jetzt eigentlich nicht wert, diese Stunden an Nerven, die es mich gekostet hat.
Nein, das war's nicht. Aber das war mein Spiel der Verzweiflung. Kommen wir zu einer neuen Kategorie. Welche Kategorie wollen wir benutzen? Spiele, die uns von Verzweiflung zu Trauer. Wie wär's damit?
Okay, möchtest du anfangen? Weil ich bin vielleicht sehr wenig traurig nur.
Oh, dann werde ich den Podcast jetzt mit meiner Trauer ein Videospiel füllen.
Oh, heck.
Tja, Matt, das hast du jetzt selbst eingebrockt.
Yep.
Tschüss, Matt. War schön mit dir. Ich mache diesen Podcast jetzt alleine.
Schauen wir mal. Bist du wieder weg? Bist plötzlich.
Dann musst du meine Story erzählen, von der du keine Ahnung hast. Das stelle ich mir sehr interessant vor. Eher Spiele, die eine unglaubliche Traurigkeit ausgelöst haben, aber gleichzeitig auch wunderschön waren irgendwie. Aber am Ende ich geheult habe wie so ein Schlosshund einfach. Das ist eins der Spiele, die dazugehören, ist Life is Strange. Life is Strange ist ein Spiel, mit dem ich am Anfang überhaupt nicht warm geworden bin. Ich habe eine Demo gespielt oder angespielt damals, die ja, als das Spiel rauskam, und dachte so, boah, ey, direkt so viel lesen am Anfang wegen dem Tagebuch von mir. Und boah, das ist so anstrengend. Und irgendwie, der Stil hat mich auch nicht richtig angesprochen. Es hat tatsächlich, glaube ich, anderthalb Jahre fast gedauert oder über ein Jahr, bis ich nochmal mich an dieses Spiel gesetzt habe. Und zwar nicht selbst in dem Sinne, sondern ich habe es bei Gronkh damals geguckt. Am Stück. Der hatte zu dem Zeitpunkt, gab es die letzte Episode, ist irgendwie einen Tag später erst rausgekommen. Oder ist zu dem Zeitpunkt rausgekommen, sodass er quasi die Aufnahmen schon hochgeladen hatte.
Ja.
Bis auf die letzten zwei YouTube-Episoden, sag ich mal. Und die komplette Folge 1 bis, ich weiß nicht, wie viele Folgen das bei ihm sind, aber bis zur vorletzten, habe ich am Stück geguckt. Ich habe die Nacht durchgeguckt. Weil mich dieses Spiel plötzlich so gefesselt hat, vom emotionalen Wert her. Das ist so unglaublich schön. Dieser Stil ist so mega schön, das ist so malerisch alles, der Soundtrack. Jedes Mal, wenn die Sonne aufgeht, also wenn das jetzt so ein richtig geiler Sommertag ist oder so ein Frühlingstag und die Sonne geht auf und die ist noch so leicht golden, dann habe ich jedes Mal das Bedürfnis, mir diesen Soundtrack anzuhören. Weil der richtig, richtig schön ist. Und am Ende hat man halt die Wahl, Achtung, Spoiler für diejenigen, die Life is Strange noch nicht gespielt haben, ob man Chloe leben lässt oder sterben lässt. Und einfach diese Wahl ist schon echt schwer, wenn du mit diesem Charakter durch dieses ganze Spiel gegangen bist. Und wenn du sie halt sterben lässt, ist am Ende die Beerdigung.
Und
mit dieser Musik, die hinterlegt wurde, oh, ich komme gerade nicht auf den Titel, Spanish Sahara heißt das, glaube ich, der Titel des Liedes, aber ich weiß gerade nicht von wem. Das ist so schön. Ich habe richtig, richtig geheult. Ich war so berührt von diesem Spiel auf positive Weise, weil es einfach richtig schön ist, aber gleichzeitig auch so Trauer. Es war einfach tiefe Trauer, dass dieser Charakter, der mich die ganze Zeit durch dieses Spiel mitbegleitet hat, tot ist. Das ist so richtig, richtig heftig gewesen. Und ein anderes Spiel, was Trauer ausgelöst hat, tief in mir, war Final Fantasy X. Von Square Enix. Das ist auch damals noch zur PlayStation 2-Zeit rausgekommen. Du gehst halt die ganze Zeit durch diese Geschichte mit Yuna und Tidus oder Yuna Tidus. Keine Ahnung jetzt, wie er ausgesprochen wird. Ich sag auch immer Tidus.
Das ist aber auch richtig.
Es gibt Leute, die sagen Tidus. Das
ja, es gibt auch Leute, die sagen GIF statt GIF. Das ist halt einfach falsch.
Wie war das? Es gibt auch Leute, die sagen Hyrule statt Hyrule.
Ach.
Ich gehöre zur Fraktion, die Hyrule sagt.
Ich hatte einen Kumpel, der hat, als das noch nicht vertont war, hat er mir das als Hyrule vorgestellt. Und deswegen war es für mich im Deutsch immer Hyrule, aber auf Englisch halt Hyrule. Das ist richtig.
Ja, richtig. Aber,
ja.
Nee, aber du gehst dann die ganze Zeit durch diese, um auf dieses Final Fantasy X zurückzukommen, die ganze Zeit durch diese Story mit Yuna und Tidus. Und am Ende ist er einfach weg. Der ist einfach weg, der löst sich auf und ist weg. Ich habe das Spiel mit meiner besten Freundin, ich habe das erst durchgespielt, habe meine beste Freundin damit angefixt damals. Ich so, oh Gott, Spiel Final Fantasy X. Also sie ist nicht der wirkliche Zocker gewesen. Die hat als Konsole ein Super Nintendo mit ihrer Zwillingsschwester geteilt, aber die hatte keine eigene Playstation zu dem Zeitpunkt. Ich habe ihr meine Playstation geliehen, damit sie dieses Spiel spielen kann. Und beim Finale saß ich neben ihr und die hat auch so geheult wie ich. Das sind emotionale Spiele. Alle.
Vielleicht habe ich doch zwei Spiele. Jetzt, wo du es so ansprichst.
Ja, siehst du. Und bei 10-2, bei der Fortsetzung, ja, was, je nachdem, wie man 10-2? Spielt,
Was ist 10-2?
Final Fantasy 10-2.
Ich weiß nicht, wovon du redest. Dieses Spiel gibt es nicht.
Was? Willst du mich verarschen? Das ist geil. Ich find's super.
Willkommen zur zweiten und letzten Folge dieses Podcasts, da ich gerade etwas festgestellt habe, mit dem ich nicht leben kann.
Ah, ich habe mich noch nicht beschwert über dich. Das kommt vielleicht auch gleich. Schande über dich, Matt. Schande über deine Familie und Schande über deine Kuh.
Wow! Ja, 10-2. Erzähl ruhig weiter.
Ja, also.
Ich bin im Stillen.
Das ist schön, dann sei im Stillen. Ja, 10-2 ist halt, je nachdem, wie du spielst, da musst du ja auch bestimmte Aufgaben erfüllen, damit du überhaupt das wahre Ende kriegst und da ist Tidus dann wieder da.
Ui. Oh.
Ja, das wusstest du nicht, weil du scheiße findest, das Spiel. So ist es nämlich.
Ich habe 10 auch nie fertig gespielt, muss ich dazu sagen.
Schlechteste Übersetzung im 10 im Übrigen. Das ist ja englisch vertont gewesen, hatte aber die deutschen Untertitel.
Ja.
Und Yuna, oder ich weiß gar nicht, Yuna oder Tidus, einer von beiden sagte ja, I love you.
Okay.
Weißt du, jetzt kommen wir zu einem Game-Fakt, weißt du, mit was es übersetzt wurde im Deutschen?
Du bist cool.
Nein. Mit einem Danke.
Same. Ich kenne das.
Schlechte Spieleübersetzung.
Ja, ich rede von schlechten Spielenübersetzungen, die ich kenne. Nicht von I love you, danke.
Ja, und ich fand jedenfalls, um nochmal kurz zu fassen, von der Final Fantasy Reihe fand ich 15. Ist ein Spiel, da kann man sich drüber streiten.
Ja,
ich fand's gut, mir macht Spaß und am Ende habe ich auch geheult.
Ja, das wäre eins von meinen Spielen gewesen. Da wollte ich vorher noch fragen, ob du das gespielt hast, noch vorhast. 15.
Tada.
Auf jeden Fall. Also man kann ja sagen, was man will. Das Storytelling war nicht das Beste. Als Beispiel mal Spoiler für Leute, die das noch nicht gespielt haben und noch wollen. Der Fakt, dass Luna Freya stirbt und ich mich für eine Figur interessieren soll, die ich vielleicht in 3 Cutscenes vorher gesehen habe und die aber ja meine Frau ist, also meine zukünftige, und dann stirbt die und dann soll ich emotional sein, war nicht der schlaueste Move von denen. Das ist so ein Aerith, wie auch immer man sie aussprechen möchte.
Ja, ich weiß auch nicht.
Nochmal neu zu versuchen, das hätte ich okay gefunden, aber ich hatte halt keine Chance, irgendwie eine emotionale Bindung zu diesem Charakter aufzubauen, weil der Charakter nie da war. Ich hatte den Vorteil, ich habe den Film gesehen vorher, Kingsgave, wo die ja schon drin vorkam, und jetzt im Nachhinein haben sie ja mehr Cutscenes mit ihr reingepatcht.
Mhm.
Und da ist es dann ein bisschen besser. Aber das... Aber man ist halt die ganze Zeit mit seinen Jungs unterwegs, bis auf das eine Kapitel kurz vorm Ende, das auch nicht so toll gemacht war. Ist ja egal. Aber man ist halt die ganze Zeit mit seinen Jungs auf diesem Roadtrip. Und dann saß ich auch da am Ende und Noctis opfert sich halt. Und sein Vater steht vor ihm nochmal und stößt sein Schwert durch ihn und dann verschwindet Noctis. Und dann zeigen sie am Ende, nachdem das alles passiert ist, die Cutscene, wo sie alle am letzten Abend um das Feuer rumsitzen und anfangen zu heulen und Noctis sagt, dass er da eigentlich gar keinen Bock drauf hat, weil er lieber noch weiter mit denen unterwegs wäre. Das hat mich ein bisschen fertig gemacht.
Alter, das ist... Ich finde, wie gesagt, 15 kann man sich echt drüber streiten, aber auf emotionaler Basis ist dieses Spiel echt gut.
Ja.
Anna.
Okay, du bist jetzt wieder weg. Also ich fand 15 auch sehr gut. Ich hatte da viel Spaß dran, ich habe da auch diverse Stunden reingesteckt. Ich hatte Spaß, obwohl ich irgendwie 2,5 oder 3 Stunden gegen die Adamantoys gekämpft habe, weil ich irgendwie 30 Level unter ihr war.
Loser!
Aber was für Loser?
Ah, du hast mich gehört!
Ja, du wolltest was sagen, bevor du plötzlich verschwunden warst.
Ich wollte nur sagen, dass dieses Spiel auf emotionale Weise heftig ist, besonders, ich finde gerade ab dem Teil mit diesem, mit der, oh Gott, wie heißt diese Wasserstadt nochmal?
Ich muss jedes Mal wieder nachgucken, Altissia?
Altissia? Diese ich Wasserstadt, meine, die ist ja wie Venedig.
Ja, Altissia.
Ja.
Ja, wo es ja eigentlich der Anfang vom Spiel ist, geh da hin und machst du diese ganze Reise, um irgendwann dahin zu kommen, und dann kommst du hin und es wird scheiße für dich.
Ja, ab dem emotional. Zeitpunkt. Ich finde, bis dahin ist dieses Spiel halt eher so abenteuermäßig. Du machst deine Quests.
Ja, ja, genau. Levels. Hallo? Ja, du machst deine Quest und du levelst ein bisschen und du bist unterwegs mit deinen Boys und so. Und dann kommst du nach Altissia, wo dann halt plötzlich Story-Exposé ist, wo dann Story plötzlich stattfindet. Einfach Schlag auf Schlag. Deine Zukünftige stirbt halt, versuchst an Leviathan, ist das ja, glaube ich. Versuchst ja Leviathan zu kriegen.
Ja, es ist
hallo!
Ja, ich war wieder weg. Ich hab's mir schon gedacht.
dann sind ja die Verhandlungen vorher, die man machen muss. Wo man dann halt auch mal irgendwie als König was machen muss.
Ja.
Und dann Ignis verliert sein Augenlicht. Das fand ich schon sehr krass. Da war ich sehr schockiert.
Ja, das ist richtig heftig einfach.
Das hat mich härter getroffen als der Tod von Luna Freya.
Sicher, dass dich das härter getroffen hat.
Ja, und von da an, da hört es dann halt... Hallo?
Ja.
Ja?
Okay, du hörst mich. Ich hab dich gerade nicht mehr gehört.
Oh.
Ah, dieser Podcast, der ist verflucht. Ich sag dir, die Episode möchte nicht, dass wir über unsere Gefühle reden.
Ja, ich kann das verstehen. Ich mache das auch nur sehr ungern, aber, ne?
Nee, alles aber...
für die Fans.
Es ist tatsächlich so. Ab dem Zeitpunkt in dieser Stadt wird das einfach ultra emotional. Ja. Altissia ist eine wunderschöne Stadt, ist Venedig nachempfunden. Für Leute aus der deutschen Videospielszene im Übrigen, die YouTuber Gronkh und Pandoria kennen, die sind als Figuren in Altissia anzutreffen.
Oh.
Weil die waren damals in Japan bei Square Enix. Und die haben quasi das Abbild von denen genommen, mehr oder weniger, und die haben sie in Final Fantasy 15 eingebaut, in Altissia. Weil da fahren ja Boote rum,
ja.
Wo du ja auch mitfahren kannst, quasi, um zum anderen Pier da zu kommen. Mhm. Und da fahren aber auch Boote rum, wo Pärchen drin sitzen. Und in eins dieser Boote sind die beiden drin und man erkennt sie auch. Als Pan und Gronkh.
Ja. Können wir kurz ansprechen? Dass völlig unabhängig davon im Final Fantasy 15 jede Person fucking wunderschön ist.
Ja.
Außer Hurley aus Lost.
Stimmt, Hurley ist ja auch mit drin.
Ich weiß nicht, wie Hurley es da reingeschafft hat. Der ist da so... Der sticht da einfach so raus, dass jeder da irgendwie so durchtrainierter, zumindest schlanke Person ist. Wunderschön. Und dann steht da einfach Hurley, ist halt, wir Hurley kennen aus Lost oder halt auch nicht, der ist halt ein bisschen breiter als Person.
Also wer ihn nicht aus Lost kennt, kennt ihn vielleicht aus How I Met Your Mother, da hat er den Blitz gespielt.
Ja. Genau.
Wer ihn weder aus How I Met Your Mother kennt, noch aus Lost, der kennt ihn vielleicht aus Once Upon a Time. Da hat er auch mitgespielt. Da hat er den Riesen gespielt, glaube ich. Von Jack und der Wohnstange.
Er passt halt einfach nicht in diese Welt. Du kommst in die Stadt und denkst so, Moment mal, was machst du denn hier? Und dann macht er irgendwie so ein Nerd-Magazin, den Meteor. Das hat gar nichts mit dem Thema zu tun. Ich wollte das nur mal kurz ansprechen, weil mir das jedes Mal wieder auffällt, wenn ich den sehe.
Stimmt, ja. Aber ich finde, er ist nicht schön modelliert, aber man erkennt ihn direkt. Ist er
nicht. Du erkennst es. Du stehst davor und denkst so, okay, hallo Hurley.
Ja.
Ja.
Stimmt. Oh Gott, den habe ich schon wieder fast vergessen. Ach ja.
Ja. Das, also bei mir ist Final Fantasy 15 auch eins von den Spielen. Und wie weit hast du Spider-Man gespielt? Das Neue?
Ich hab's nicht durchgespielt.
Oh, dann kann ich das jetzt leider nicht ansprechen. Dann. Aber das ist auf
du jeden kannst Fall. Du kannst es, meinetwegen kannst du es anschneiden, aber.
Nee, das nicht. Das.
Die Sache.
Passieren Dinge und.
Ja, die Sache ist die bei Spider-Man, ich kann es momentan nicht durchspielen auf emotionale Art und Weise bei mir, deswegen wird es noch dauern, bis ich dieses Spiel mal durchspiele.
Du kannst dich ja kurz stumm machen, also dass du nichts hörst und dann rede ich darüber und dann sage ich dir, okay.
Ich höre mir den Podcast aber im Nachhinein an, das ist ein bisschen blöd.
Okay, dann nun. Dann lasse ich einfach im Raum stehen, dass es da zwei Stellen gab, die mich emotional auf jeden Fall sehr berührt haben.
Die Stelle mit Stanley, oder?
Die mir, nein. Nicht Stanley. Ist einmal, da ist mehr als, da, es gibt eine Stelle, wo etwas passiert, was im Leben eines Charakters, das funktioniert ungefähr ab der Mitte des Spiels, wo ich mir denke, so, das kann es doch jetzt nicht sein, dass das wirklich gerade passiert ist in diesem Spiel. Und dann, doch, das ist passiert. Es ist was mit einer Explosion. So. Und dann das ganz am Ende, zum einen der Kampf. Der letzte Kampf ist sehr emotional. Ich weiß nicht, spielst du das Spiel auf Deutsch?
Mhm.
Okay.
Ich finde die Synchro schön.
Die Synchro, muss ich sagen, die ist zumindest. Ich habe das auch auf Deutsch gespielt. Ich habe das dann auch nochmal auf Englisch gespielt, um zu gucken, wie das Original ist. Ich muss sagen, im letzten Kampf ist in den Dialogen weitaus mehr Emotionen im Deutschen als im Englischen. Und das hat mich auf jeden Fall. Da habe ich während dem Kampf ein bisschen geheult. Nach dem Kampf, letzte Cutscene, die auch nochmal. Das, was dann da passiert, das ist was, da niemand, der in irgendeiner Kapazität Spider-Man mag oder sowas, wird aus dieser Cutscene rausgehen und sagen, ja, nö, haben jetzt nichts bei mir gemacht, sondern das ist wirklich was, wo, glaube ich, jeder erstmal klarkommen muss, was einen einfach schockiert und wo man dann denkt so, okay, jetzt brauche ich erstmal ein paar Minuten für mich. Bei mir war das so.
Ist gut, ich werde es irgendwann spielen.
Mach das, ja. Ich sage ja nur, also das ist was, wo ich brauche danach ein paar Minuten einfach für mich, um darüber nachzudenken, was da gerade passiert ist. Das Spiel habe ich mir auch ungefähr noch bei drei anderen Leuten als Let's Play angeguckt, nachdem ich es durchgespielt habe. Oder bei vier vielleicht sogar. Einfach, weil ich es so gut fand. Weil ich diese Reaktion von mir... Ich wollte einfach diesen aussaugen, wie die Leute danach...
Ja, bei mir war das bei Life is Strange halt so. Ich habe es erst geguckt und dann habe ich selbst gespielt. Und zwar mit anderen Entscheidungen tatsächlich. Weil ich...
Ja. Weil du wieder weg bist. Weil du am Anfang keinem... Bock hattest, das zu spielen, weil es dich nicht so geflasht hat. Aber dann, als du es gesehen hast, dann bist du da reingegangen und dann wolltest du ja auch wissen, was sonst passieren kann. Und ich respektiere das. Und ich respektiere dich. Hallo?
Du respektierst mich gar nicht.
Doch!
Nein!
Nee, nicht mehr, nachdem du gesagt hast, dass das 10-2 ein gutes Spiel ist. Du hast recht.
Jedenfalls, Life is Strange, ja, du hast es jetzt gerade wunderschön erklärt, ja.
Ach schon, es tut mir so leid, du bist einfach wieder weg. Ja, du hast es schön gesagt, Life is Strange, ja, weg. hallo? Hallo, ich kann nicht weinen.
Weißt du, das Schlimme ist einfach, ich höre dich die ganze Zeit reden.
Ich hoffe ja, dass das jetzt auch wirklich so ist. Und das ist in der Aufnahme, dass ich einfach echt frech über dich drüber rede. Und dann muss ich mich entscheiden, was mir besser gefällt.
Kannst du ja entscheiden.
Ja, muss ich ja dann leider.
Ja. Ich versuche es jetzt noch einmal zu erklären. Ich habe live...
Bitte sag mir, du hast mit Absicht aufgehört. Bitte sag mir, du hast gerade mit Absicht aufgehört zu reden. Einfach nur für den Joke. Ich komme hier nicht klar. Das kann es doch alles nicht sein. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Ach, hallo.
Es tut mir leid.
Schick mir einfach, was du sagen willst. Ich pack das dann in die Beschreibung von der Folge.
Kommen wir zu einem Spiel, welches uns zum Lachen bringt?
Ja, gerne.
Hast du da eins?
Diverse. Zum Beispiel Ratchet & Clank. Habe ich extra das ausgewählt, zu dem du nichts sagen kannst. Wie ich gerade höre, dass du auch nicht tust. Dann kann ich ja anfangen. Also.
Ja, fang an.
Ah, hallo. Also Ratchet & Clank, das war, glaube ich, eins von meinen ersten PS2-Spielen damals. Ich habe das, beziehungsweise habe ich den ersten Teil, hatte meine Cousine. Und dann habe ich das von der ausgeliehen und gespielt. Dann habe ich mir das selber gekauft, weil das sehr gut war. Also man spielt einen Lombax, Ratchet nämlich. Und ein Lombax ist irgendwie so ein bisschen so ein katzenartiges Vieh. Und ganz am Anfang trifft man auf einen kleinen Roboter namens Clank. Also eigentlich hat er einen anderen Namen, aber weil Ratchet gibt ihm halt so einen Stupser und dann macht er so Klong und dann, also Clank im Englischen. Und dann sagt er, ja, ich nenne dich jetzt einfach Clank. Und wow. Ratchet steht halt so auf, der sucht ein Abenteuer, der hat halt die ganze Zeit auf seinem Planeten gelebt. Und, aber der hätte gern ein Abenteuer, der wäre gern ein Held, der hat ein Superheldenidol, Captain Quark. Und der braucht halt einfach ein Abenteuer. Und dann landet Clank bei ihm. Und Clank ist aus einer Roboterfabrik von dem Oberbösewicht quasi aus dem Spiel. Und wurde von dem Computer erschaffen, um den Oberbösewicht. Also es gibt einen Computer, der halt die Mutter von allen Robotern ist, die da aus dieser Fabrik rausgehen. Und Clank ist halt aber auch irgendwie so, das sind alles so bewaffnete Roboter und die sind riesig und quasi also muskulös, ne? So sehen sie aus. Und Clank ist halt dieser klitzekleine Roboter, der als Rucksack fungieren kann auf Ratchets Rücken. Und die beiden treffen sich und müssen den obersten Drag, so heißt der, aufhalten, weil der hat eine Maschine erfunden, mit der er die besten Stücke aus Planeten rausreißen kann und will sich dann quasi so einen Superplaneten bauen für alle reichen Leute. Und man versucht den dann aufzuhalten. Und das Spiel macht das einfach mit sehr viel Humor. Das sieht, finde ich, immer noch, also es gibt, glaube ich, ja, es gibt mittlerweile HD-Versionen davon, aber auch die alten Sachen, die sehen noch gut aus. Das hat viele verrückte Waffen, von Lava-Werfern, du kannst kleine Bomben werfen, also es geht jetzt mal über alle Spiele von Ratchet & Clank. Es gibt Bomben, die du werfen kannst, die dann hochfliegen und Gegner zum Tanzen bringen. Es gibt einen Scharfinator, mit dem du Leute, also Gegner in Schafe verwandeln kannst. Ja. Und es gibt irgendwie so eine Saugkanone, mit der du Gegner einsaugen kannst und dann auf andere Gegner. Also es gibt wirklich sehr viele verrückte.
Ist das der Saugkinator?
Ich irgendwie sowas, ja. es gibt sehr viele verrückte Waffen und du hast halt deine Standardwaffe, um Melee-Angriffe zu machen, ist so ein riesiger Schraubenschlüssel, weil du halt Mechaniker bist eigentlich, der Ratchet. Und dementsprechend sind die Währungen sind Schrauben und Muttern in diesem Spiel, die du immer einsammelst. Und ich weiß nicht, ich habe damit angefangen und jedes Mal, wenn ein neues kommt, dann ich hole mir das sofort und ich spiele das sofort und ich meine, ich hätte auch alle Teile, egal wo es rausgekommen ist, die habe ich gespielt. Und Das ist einfach eins von den Spielen. Die spiele ich und dann muss ich lächeln.
Oh, sowas ist süß.
Das, ja. Und das macht das sehr gut. Und dann, es gibt, du kannst verschiedene Minispiele, also du reist eigentlich von Planet zu Planet und dann machst du da irgendwas und dann kriegst du einen Infobot. Ein Infobot ist so ein Roboter, der einen Bildschirm hat und der zeigt dir dann irgendwie zum Beispiel Werbung für einen anderen Planeten, für das Pokitaru Ferien, für den Ferienplaneten, wo halt Leute zum Surfen hingehen und im Hintergrund siehst du aber, wie so ein riesiger Fisch irgendwie so ein Urlauber aufisst einfach. Es gibt Minispiele wie zum Beispiel Hoverboard-Rennen, was halt irgendwie Skateboard-Rennen sind, aber auf Hoverboards und du kannst Tricks machen, um Boost zu kriegen. Das wurde später sitzt durch Hoverbike-Rennen auf Motorrädern. Und es ist einfach... Das hat auf der PS2 angefangen und ich habe jetzt auf der PS4, wo es rebootet und ich habe... ist es einfach... Neben Kingdom Hearts, glaube ich, einfach mein Lieblingsspiel, meine Lieblingsreihe.
Ich habe es nie gespielt. Aber ich habe Kingdom Hearts gespielt.
Erzähl mir mehr.
Kingdom Hearts ist ein Spiel, ich würde es nicht direkt einordnen in die Kategorie bringt mich zum Lachen, das ist so ein Allrounder. Kingdom Hearts ist ein Spiel, was mich zum Lachen bringt, zum Weinen bringt, zur Verzweiflung treibt, Wut schürt, Hass aufkommen lässt, also es ist alles.
Ich kann das sehr gut nachempfinden.
Es ist alles, es ist der erste Teil, der mich zur Verzweiflung bringt, weil du am Anfang gefühlt bis Level 10 auf dieser Insel bleiben musst, damit du auch ansatzweise stark genug bist, um in der neuen Welt voranzukommen. Dann Teil 1, welches mich zum Lachen bringt, wegen dieser Komik zwischen Donald, Mickey und Goofy, wenn die sich mal sehen. Ansonsten ohne Mickey streich Mickey und nimm Sora. Sora ersetzt Mickey sehr gut, finde ich.
Ja.
Dann die ganze. Dann ist es wieder dieses Traurige wegen der Riku und Kairi-Geschichte. Das ist, wie gesagt, das ist einfach. Kingdom Hearts ist alles. Und es ist verwirrend.
Ja. Ja. Das ist es wohl.
Es gehört für mich eher in die Kategorie Spiele, alles, die eine große Verwirrung auslösen.
Ich muss sagen, ich kam klar, bis 3D rauskam. Als 3D rauskam, plötzlich, es ist aber alles ein Traum. Zeitreisen. Was?
Ach, du meinst Dream Drop Distance?
Ja.
Das ist eben dieses Spiel, das eine große Verwirrung auslöst, weil du halt nicht einfach Kingdom Hearts 1 hast, Kingdom Hearts 2 hast und Kingdom Hearts 3 hast und sagen kannst, okay, die drei gehören zusammen und die aus dem Game Boy Advance-Universum, aus dem 3DS-Universum, ja, aus dem DS-Universum gehören zusammen.
Und PSP.
Ach ja, stimmt. Und PSP, Birth by Sleep, super Spiel.
Ja, großartige Story.
Ja, es ist wunderschön. Und das gehört auch mit zu den Spielen, die unglaublich traurig sind, finde ich.
Ja.
Nein, es ist so, dass du Kingdom Hearts 1 spielst, dann kannst du rein theoretisch von der Logik her nicht direkt 2 spielen, sondern musst Chain of Memories spielen, damit du 2 spielen kannst, weil 2 die Ergänzung von Chain of Memories ist.
Ja.
Und so zieht sich das durch dieses ganze Kingdom Hearts-Universum.
Es ist gut, dann kommt Birth by Sleep raus, was eigentlich vor 1 spielt, aber dann richtig, auch ein bisschen neben 1, so parallel, also vor 1 und also, aber mit die Charaktere von 1 gibt es schon. Und dann kommt hier dieses komische raus, wo Sora Daten-Sora ist. Recoded oder so. Was auf den HD-Collections ja nur als Film drauf ist. Und dann gibt es noch ein fucking Handyspiel, was noch vor allem anderen passiert.
Ja, stimmt, das gibt's auch noch. Und dann es gibt auch noch 2.8. Was ja dann irgendwie nach 2 spielt mit Aqua, aber vor 3.
Ja, aber das ist ja in 3 drin zum Glück.
Ja.
Ach so, nein, du meinst 0.2. Sorry, du meinst 0.2. was nach Birth by Sleep spielt und irgendwie parallel von Kingdom Hearts 1, aber dann ganz am Ende von Kingdom Hearts 1 ist.
Irgendwie das, ja. Irgendwie das meine ich, ja.
Ja, und dann Dream Drop Distance, was fix zwischen 2 und 3 ist, aber auch nach Recoded oder so, und alles ist auf verschiedenen Plattformen rausgekommen. Und es hätte so nie passieren dürfen.
Richtig, und das macht für mich Kingdom Hearts zu einem Allrounder, aber vielmehr zu einem, es ist verwirrt. Es ist verwirrend. Ja. Dieses Spiel gehört in die Kategorie, verwirrt mich. Weil du hast andere Spielereien, die haben auch eine Chronologie. Jetzt muss ich leider, es tut mir leid, liebe Leute, ihr werdet es von mir jetzt nicht nochmal hören, aber ihr werdet wieder Zelda, ich nenne wieder Zelda als Beispiel. Zelda hat jedes einzelne Spiel ist eine Story für sich und trotzdem hat es eine zeitliche Chronologie drin.
Die auch fragwürdig ist, aber trotzdem besser funktioniert als Kingdom Hearts.
Die aber funktioniert, diese Chronologie, wenn du dir das mal wirklich dich, hast du dich mal komplett mit auseinandergesetzt?
Ja, natürlich.
Siehst du, also von den Zeitschleifen, also von den Zeitsetzungen her funktioniert es, ist es schon logisch, dass das Windraker ist und nach Windraker kommt dann halt Spirit Tracks und Phantom Hourglass.
Ja. Die hätten trotzdem nie eine Zeitleiste erstellen sollen, aber das ist ja egal.
Ja, ist egal, wir gehen mal wieder weg von Zelda. Jetzt fangen wir wieder an, viel zu viel zu reden. Jedenfalls, ja. Kingdom Hearts ist verwirrend. Es ist geil, grandios, es ist super. Ich habe 3 immer noch nicht durchgespielt, weil ich an diesem scheiß einen Gegner hänge. Und mir wurde schon von mehreren Leuten gesagt, spiel 3 endlich durch, es ist so ultra emotional am Ende.
Ja, das, ist es. Aber ich kann jetzt schon sagen, du wirst unzufrieden sein am Ende von 3. Ich glaube, es gibt niemanden, der zufrieden ist am Ende von 3.
Das mag sein, aber ich bin allein schon deswegen unzufrieden mit 3, weil Baymax scheiße ist.
Ja.
Ich liebe Baymax als Film, aber in Kingdom Hearts vom Storyverlauf her ist Baymax ein richtig beschissener Gegner.
Ich fand auch, am Anfang fand ich Flucht der Karibik fand ich sehr anstrengend als Welt.
Ich liebe die Flucht der Karibik-Welt.
Ich fand das okay, dann segel ich halt ein bisschen rum, spiele ich halt jetzt Assassin's Creed Black Flag, meinetwegen, kann ich beleben. Aber dann so, ja, Sora, und jetzt haben wir mal 300 fucking Gramm hier irgendwie auf dieser Insel. Wollt ihr mich verarschen? Ich will keine scheiß 300 Gramm sammeln, ich will jetzt hier weiter segeln.
Ah, ich fand das super. Ich glaube, mein Schiff hat die höchste Stufe schon in dem Spiel, also in der Welt. Es hat mir so Spaß gemacht.
Das so nebenbei zu machen, weißt du, finde ich okay. Dann auch Zeit auf der Welt zu verbringen. Die Welt fand ich, nachdem ich dann runter war und nochmal draufgegangen bin, weil man da halt ein Material bekommt, was man braucht. Wie das halt so ist in Kingdom Hearts, dass du auf alle Welten musst, um Ultima zu schmieden, weil es überall irgendwas gibt. Als ich dann nochmal da war, fand ich das auch wirklich sehr cool. Aber dieses, jetzt aber mal 300 Gramm, du Ficker. Damit das hier auch mal weitergehen kann. Ich so, was für 300 Gramm, Mann?
Also ich hasse Krabben. Mach doch
jetzt mein Schiff ganz.
Ich finde, Krabben sind mit die ekelhaftesten Tiere, die es gibt. Also ich mag die überhaupt nicht. Die einzige Version, in der ich Krabben mag, ist eine richtig süße Comiczeichnung. Aber selbst das ist fragwürdig bei mir. Ich finde diese Tiere absolut eklig. Deswegen kann ich das verstehen, ja.
Ja.
Aber es macht trotzdem Spaß.
Das war das Einzige, was ich an der Welt auszusetzen hatte. Aber es hat halt so einen großen Teil in Anspruch genommen davon bei mir. Okay, vielen Dank.
Die deutsche Hymne.
Wir hätten ja ruhig mal nach der Aufnahme machen können.
Ich würde da jetzt ich würde dir jetzt ein Emoji schicken, den ich habe, aber es geht ja nicht, den sehen die Leute ja nicht. Also von daher lass es.
Das stimmt. ja, aber das hat halt so einen großen Teil aufgemacht, dass ich diese Welt zuerst nicht mochte, aber jetzt im Nachhinein ist es auf jeden Fall eine gute Welt. Und besser als Baymax. Aber auch, also bei mir ist das so, die Reihe an sich, also neben der Verwirrung, da ist einfach alles, es ist halt diese niedlichen Disney-Figuren, dann versuchen die aber irgendwie diesen dunklen Plot dahinter zu bringen, mit der Organisation 13, und es ist so ein bisschen witzig. Und die deutsche Synchro fand ich auch sehr gut. Die hatte sehr viel Charme. Ich finde das schade, dass die bei den HD-Versionen raus ist. Ich erinnere mich da immer wieder gerne daran, wie Sora-Organisation 13 in Hollow Bastion trifft und die sich irgendwie unterhalten und dann Sora da einfach da steht, dann heul doch!
Ja, das ist geil! Das ist super! Ich liebe es!
Ja, es war halt einfach eine gute Szene. Also die haben wirklich gute Sprecher gehabt und ich finde das schade, dass die das nicht fortgesetzt haben und das, obwohl die Tonspuren da sind.
Ja, das hat mich auch getroffen tatsächlich, dass die im HD-Remake die Tonspuren nicht einfach übernommen haben. Aber viel, viel trauriger fand ich es am Ende, dass die in 3 keine deutsche Tonspur drin haben.
Ja.
Die haben es ja damit begründet, dass die für die englische und für die japanische Synchronisation die Lippenbewegungen der Charaktere angepasst haben. Und hätten die das für die deutsche auch gemacht, dann hätte das Spiel mehr Zeit benötigt. Ja, und mehr Geld verschlungen.
Jetzt, wow. Ja, gut. Geld verschlungen, verstehe ich. Mehr Zeit benötigt. Ich bin Kingdom Hearts 3 ein Thema. Das,
Es sind doch nur 12 Jahre gewesen.
Ja. Gut. Technisch gesehen ja nicht.
12 Jahre.
Weil ja die Zwischenteile rauskamen. Aber, ne?
Nein, ich rede von den großen Spielen.
Ja. Ich sag ja, die haben ja nichts gemacht in der Zeit. Also es gab ja Kingdom, ne? Aber das muss man dazu sagen, finde ich.
Ja, das stimmt.
Ja, aber ich finde, ich habe auch eine Bekannte, also eine Freundin, mit der ich mich immer, die Remi, kann ich einfach sagen, hallo Remi, falls du das hörst, mit der unterhalte ich mich da oft und wir haben auch irgendwie so ein bisschen, wenn ich mit Remi rumhänge und wir machen irgendwas in Discord oder so, dann sagt einfach irgendwer, Regen! Und dann antwortet wer anders mit, damit geht's! Weil einfach der Charme von der deutschen Synchro von Kingdom Hearts, das war halt wirklich, das war sehr großartig, finde ich. Da steckte viel Liebe drin. Diese kleinen Sachen, die gesagt wurden, auch wenn es dumm war, du gewinnst im Kolosseum und Sora wirbelt sein Schlüsselschwert. Das war das Schlüsselschwert! Ich sage, ja, ich weiß, danke, ich habe das benutzt. Aber man vermisst es halt so. Und es war wirklich gut auch.
Ach ja. Ja. Oh, es war wunderschön. Aber Spiele, die eine Begeisterung auslösen. Spyro.
Ja.
Da Teil 1, aber 1 bis 3. Für die PlayStation 1 damals.
Die Zweierteile, die waren nicht so toll. Ich meine, ich habe die auch geliebt damals noch, aber 1 bis 3 waren einfach gelb.
Also die Teile, die für die Leute, die jetzt überlegen, hä, wie Spyro, das sind die Teile, die jetzt als Remastered rauskamen.
Ja.
Ich habe es geliebt damals. Dieses Spiel hat mich einfach unendlich glücklich gemacht. Auch wenn ich sagen muss, dass ich in der verkehrten Reihenfolge angefangen habe. Ich habe damals 3 zu Weihnachten gekriegt, wusste aber nicht, dass es 3 ist, weil damals hieß es ja noch nicht Spyro 3. Ich habe mir dann irgendwann den zweiten geholt. Nee, Spyro 3 hieß, glaube ich, nicht 3. Es hieß, glaube ich, nur Spyro.
Das war Year of the Dragon. War 3.
Ja, genau. Ja. Und aber der zweite, der hieß, glaube ich, 2. 2 und dann Gateway to Glimmer?
In Deutschland hieß der Spyro 2 Gateway to Glimmer. Überall anders hieß der Ripto's Rage.
Ja, genau. Ripto's Rage, Gateway to Glimmer hieß der in Deutschland, stimmt.
Ja.
Und da dachte ich, okay, dann habe ich ja jetzt den zweiten Teil, habe aber irgendwie gemerkt, dass da Charaktere drin sind, die vorgestellt werden, die in meinem Spiel schon da waren. Und ich so, irgendwas stimmt da nicht. Und dann so, oh shit, das ist der zweite Teil. Ich habe den dritten als erstes gespielt. Und nein, da gibt es jetzt den ersten ja auch noch. Dann habe ich den zweiten durchgespielt, habe den ersten gespielt und war dann so enttäuscht irgendwie vom ersten. Weil ich finde, die Spiele werden von Teil zu Teil schwieriger und kniffliger. Und der erste hat halt die ganzen Gimmicks nicht, die 3 schon von Anfang an hat teilweise. Und das ist so, oh mein Gott, was ist das? Das hat mir aber trotzdem unglaublich Spaß gemacht, weil es Level gibt, die super schön gestaltet waren. Und die deutsche Synchronisation damals.
Ja.
Von den Charakteren. Ich glaube, dieser ganze Cast bestand nur aus 3 Synchronsprechern, wenn überhaupt.
Wie so ein Bethesda-Spiel, aber besser.
Also ich weiß nicht, es sind nicht viele Synchronsprecher gewesen damals, aber die haben sämtliche Charaktere übernommen und gesprochen und es war wunderschön einfach.
Die konnten halt auch ihre Stimmen so. Es gab einen, der konnte diesen alten Drachen so gut machen, wo es, die Drachen,
Ja.
Ja, es war die Synchro, die war gut. Und also ich habe mit dem ersten Teil angefangen. Ich habe damals
mit den Hintern von den Viechern, die ihre Hintern in Stegen gestreckt haben, wenn sie sich im Zelt versteckt haben.
Ja, ich habe zur Geburtstag oder zu Weihnachten bekommen, ist ja schon sehr von meiner Tante auf jeden Fall. Ich habe in diesem Jahr von meinen Eltern zu Weihnachten eine PlayStation 1 bekommen mit Poi Poi. Was wahrscheinlich niemandem was sagt. Das ist ein super Spiel gewesen.
Oh, das ist bestimmt richtig gut gewesen. Also garantiert, aber ich will lieber hören, was du über Spyro sagst.
Ja, und dann habe ich am nächsten Tag, wie haben wir uns halt bei meiner Oma getroffen, wie das damals üblich war. Und auf jeden Fall habe ich dann von meiner Tante und meinem Onkel Spyro bekommen. Und dann habe ich das gespielt und dann habe ich quasi nicht mehr aufgehört. Sogar meine Mutter hat dieses Spiel gespielt. Die musste zwar immer wieder runter auf den Controller gucken, um zu wissen, welchen Knopf sie gerade drückt. Aber und meine Schwester hat das auch gespielt. Das war halt einfach damals eine sehr nette Erfahrung, dass da ein Spiel ist, wo quasi die ganze Familie, bis auf meinen Vater, einfach Spaß dran hat. Weil das war ein sehr süßes Spiel. Das war für Kinder auch nicht zu schwer, finde ich. Also ich finde, die Teile sind leichter geworden nach hinten. Also, dass der erste Teil härter war.
Sie haben schwierige Level. Es gibt Abschnitte, die sind ein bisschen schwieriger.
Aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen subjektiv. Weil wenn man ja mit einem Teil anfängt und dann weißt du ja einfach schon im nächsten Teil Sachen, weil die genauso funktionieren. Das ist ja genau wie in den Souls-Spielen. Das war sehr schön, dass da irgendwie einfach fast alle dann in der Familie mit Spaß haben konnten und ich hab das geliebt. Und ich wollte noch irgendwas sagen, aber irgendwie ist es weg. Ich habe alle Spiele dann immer zu Weihnachten, glaube ich, bekommen oder als sie rauskamen davon, weil es so gut war. Meine Mutter hat es gespielt, meine Schwester hat es gespielt. Ach so, ich war aber als Kind, das Einzige, womit ich Probleme hatte, waren die Fluglevel.
Oh, die waren schwer.
Dafür war ich, soweit ich mich erinnern kann, der Einzige, der am Ende Nasty Nox wirklich geschafft hat, also den zu besiegen.
Oh. Aber ich muss auch sagen, im Vergleich war Nasty Nox schwieriger als Ripto.
Ja, finde ich auch. Bei Nasty Nox musste man halt, das war mehr so getimed, weil halt diese, man muss ja auf diese Plattform springen, die sich in die Wand zurückziehen und wenn du da zu langsam warst, bist du halt weggefallen.
Ja, und, richtig. Und du musstest ihm hinterherlaufen durch so ein Labyrinth-Ding.
Genau. Und deswegen, ich fand den auch schon so ein purer Kampf wäre, glaube ich, da auch einfach gewesen. Obwohl, ich habe letztens nochmal, ich habe die Reignited-Trilogie gespielt, ich habe ganz schön auf den Sack bekommen von in der ersten Welt von Roasty, der Krähe, aber mehr von den Hunden, die dabei waren. Der er selber nicht. Oder Toasty? Ich glaube Toasty. Ist ja egal. Auf jeden Fall, in der Welt von dem habe ich richtig auf den Sack bekommen. Hallo?
Ja,
hallo? Hallo?
Oh nein. Oh. Nein.
Hallo.
Ah.
Okay, jetzt hat sie gerade. Okay, da ist sie wieder.
Hi.
Hallo.
Ah, es tut mir so leid, das Internet heute. Das ist verflucht. Ist
okay. Wir haben auch vor einer Stunde ungefähr angefangen.
Ich will aber noch ein bisschen reden.
Ja, ich muss sagen, es ist nicht so schlimm, weil. Ne?
Okay. Also, Spyro, die, ich kann es nicht aussprechen, Trilogie, die jetzt rausgekommen ist.
Reignited-Trilogie
habe ich mir vorbestellt. Ich habe dieses Spiel seit Jahren beobachtet. Die Entwickler folgen mir, warum auch immer, also die Entwickler, also Activision nicht, Insomniac, warum auch immer folgen mir seit 2 Jahren auf Twitter.
Oh,
ich weiß nicht mal warum. Jedenfalls, ich habe die ganze Zeit gehofft, bitte kündigt an, dass sie Spyro rausbringt. Bitte, bitte, bitte. Und dann haben sie Crash Bandicoot angekündigt und dann so, nein, bringt Spyro raus. Crash braucht keiner. Also ich brauch Crash nicht. Ich fand Crash als Kind immer furchtbar. Und dann Spyro. Und in dem Moment, wo sie es angekündigt haben, Klick vorbestellt. Dementsprechend, ich habe die Spiele ich habe den ersten diesmal in der richtigen Reihenfolge gespielt, den zweiten und den dritten gespielt und ich habe alle auf 100% gebracht, beziehungsweise der erste ist sogar datiert mit 120%, glaube ich, wenn du ihn durchspielst.
So, wie sich das gehört, ja.
Und es ist wunderschön. Ich finde, die neue Synchro, ich hatte echt Bedenken. Ich hatte Angst, dass sie A, nicht eine deutsche Synchro machen und B, dass wenn sie eine deutsche Synchro machen, die echt schlecht ist, wie man es leider aus modernen deutschen Animes kennt.
Ja.
Aber ich finde die deutsche Synchro, die neue, die ist super schön.
Ja, die ist wirklich gut geworden.
Die ist echt schön geworden. Und ich finde den Stil, also die haben das richtig gut gemacht. Dieses Spiel ist auch heute noch wunderschön. Ich habe es jetzt vor ein paar Tagen, habe ich es wieder gespielt. Obwohl ich es durchgespielt habe, aber ich bin random in irgendein Level rein und habe das tot gespielt. Weil es gibt vereinzelt Level, da denkt man sich, oh, jetzt eine Runde Eishockey spielen, auch wenn es keinen Sinn macht. Oder Fluglevel, nur mal eine Runde spielen, versuchen die Zeit zu verbessern. Es macht einfach Spaß.
Die haben es ja auch geschafft. Also früher hatte ja, obwohl es irgendwie nur drei Sprecher gefühlt gab, hatte ja jeder Drache so seinen eigenen Charme. Die hatten zwar wenige Sprecher und die hatten relativ wenig Modelle auch. Also wenn es halt ein alter Drache war, dann war es einer, der so gebückt war und einen Bart hatte. Und wenn das aber irgendwie so ein Brutalo-Drache war, dann war der halt groß und muskelbepackt und so. Und die hatten aber trotzdem irgendwie so alle ihren eigenen Charakter. Und ich finde, das haben die sehr gut gemacht jetzt in der Umsetzung, dass es halt nicht mehr so ist, dass alle gleich aussehen, sondern dass die Drachen, die man befreit, ja jetzt wirklich auch alle unterschiedlich aussehen. Dann ist da irgendwie so ein Maler-Drache bei oder welch nicht, ein Gladiator-Drache oder so war sicher auch mal dabei oder ein Soldatendrache und sowas.
Das haben die mit den Babys im dritten Jahr auch gemacht.
Oh, echt? Ja, den habe ich noch nicht gespielt in der Ringer-Trilogie, da muss ich zu meiner Schande gestehen.
Also die Babys, es sind halt Babys, es ist jetzt nicht so, dass da ein Maler-Baby bei ist, aber diese Drachen sehen trotzdem als Babys alle anders aus. Also finde ich, die haben trotzdem, jedes Drachenbaby ist irgendwie anders. Und das ist super.
Ja, also das haben die wirklich sehr gut gemacht.
So. Jetzt habe ich eigentlich noch zwei Themen, die ich gerne anschneiden möchte. Wollen wir das noch tun, oder?
Also ich habe noch ein Spiel, was bis jetzt in keine Kategorie gepasst hat.
Welche Kategorie wäre das?
Bei mir ist das irgendwie so eine Mind-Blown-Kategorie.
Oh, das ist gut, da habe ich auch ein Spiel, was da reinpasst.
Okay, möchtest du anfangen?
In der Hoffnung, dass mein Internet stabil genug ist, um nicht zu verursachen, dass du meine Sätze beendest, von denen du nicht mal weißt, wovon ich reden möchte.
Ja, ja.
Okay, Bioshock Infinite.
Oh, okay, ja, das finde ich, das ist eine gute Wahl.
Ist für mich mein mindblown Mindfuck-Spiel.
Musstest du das Ende googeln?
Nein.
Okay.
Nein.
Ich wurde allein so doof.
Oder meinst du die Bedeutung des Endes?
Ja.
Doch, ja, doch. ja, doch. Ich musste tatsächlich da bei dem Ende auch nochmal nachlesen. Ich habe das aber innerhalb kürzester Zeit nach Veröffentlichung durchgespielt, weshalb es einen Moment gedauert hat, bis ich da, also in Deutsch habe ich dann schon mal, also im deutschen Forum habe ich tatsächlich noch nichts gefunden zu dem Zeitpunkt. Ich habe nur in einem englischen Forum was gefunden und die Erklärung war echt gut. Dieses Spiel, es hat, finde ich, irgendwie, es ist halt, ist auf jeden Fall Ego-Shooter. Grafisch vom Stil aber wunderschön. Also es ist, finde ich, offener als Bioshock 1 und 2. Weil da bist, also gut, 2 kann ich jetzt aktuell nicht zu sagen, weil bei 1 bist du ja die ganze Zeit unter Wasser im Meer.
Bei 2 auch. Du bist bei 2 bist du zwischendurch halt im Meer, weil du ja ein Big Daddy bist. Und
ja, okay.
Zwischen den Bauten im Meer hin und her. Aber du bist halt immer in dieser unter Wasser drückenden Atmosphäre im Vergleich zu Infinite, wo du ja
über den Wolken bist in Columbia. Ja. Richtig, und das finde ich, das hat das so ein bisschen aufgelockert. Man muss dazu sagen, Infinite war mein erstes Bioshock-Spiel. Ich bin jetzt gerade dabei, eins zu spielen, bin mit eins fast durch und dann kommt zwei. Dieses Spiel hat mich damals gecatcht, weil der Trailer, den sie rausgebracht haben, einen richtig geilen Musikhinterlegung hatte, die auf dem Takt genau mit dem Inhalt des Videos gepasst hat an manchen Stellen. Ah. Und sowas liebe ich. Ich glaube, der Trailer hieß Beast of America. Da haben die so einen Takt gehabt in der Musik, wo derjenige die Knarre genommen hat, geschossen hat, nachgeladen hat und nochmal geschossen hat. Und das waren drei Takte auch, die genau von der Musik auf diesen Schuss, Nachladen, Schuss gepasst haben. Und das hat mich so geflasht, dass ich dieses Spiel deswegen gekauft habe. es hat, wie gesagt, Jumpscare-Elemente. Aber das Ende, worauf dieses Spiel hinarbeitet, finde ich, man merkt im Laufe des Spiels, du kommst nicht drauf. Das ist, bei manchen Spielen hast du eine Vorahnung, was du sagst, okay, das am Ende passiert das und das.
Ja.
Und dann trifft das ein. Aber ich finde bei Infinite jetzt überhaupt nicht. Du hast eine Storyline, denkst dir deinen Teil, läufst voran und auf einmal kommt was völlig anderes, was so ein okay auslöst. Und dann verdichtet sich das Ganze. Dann sind es plötzlich Zeitreisen und Portale. Und dann ist, Spoiler-Alarm, sie deine Tochter. Und ganz am Ende wirst du umgebracht von deiner Tochter. Wobei du ja nicht nur von deiner Tochter umgebracht wirst, du wirst von mehreren Zeitlinien Version deiner Tochter umgebracht.
Ja. Man muss ja auch dazu sagen, dass man ist ja selber quasi auch sein eigener Gegenspieler.
Ja, richtig.
Also es gibt quasi immer zwei Versionen von der Welt, aber halt unendlich. Eine, in der man seine Tochter halt suchen muss, in der man den Auftrag bekommt, die
zu suchen. Indem du halt Booker DeWitt bist.
Genau. Und dann eine, in dem man der, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der Vater? Der Obermuff, wo man halt der Obermuff, ja, die von Kampfstock. Dieser Sky City ist. Ja.
Kampfstock. So.
Und also man ist, entweder ist man immer der, in der man Booker ist, oder in der man halt quasi der Bösewicht ist.
Ja.
Und das basiert auf einer Entscheidung, die man als Spieler nicht treffen kann, aber die halt immer getroffen werden muss, quasi bis zum Ende von Bioshock Infinite.
Ja.
Ich glaube, ob man getauft wird oder nicht. Ich glaube, das ist, wenn man sich taufen lässt, dann wirst du am Ende, also dann wird Booker quasi am Ende Kampfstock, und wenn nicht, dann halt nicht.
Wobei, ist das nicht sogar so, dass du am Anfang dich taufen lassen musst?
Ja. Weil du aus einer anderen Zeitlinie da reinkommst.
Richtig, weil du hast ja gar nicht die Wahl, dass du diese Taufe ablehnen kannst.
Genau. Aber ja, und am Ende wird man halt umgebracht, und damit wird, glaube ich, das aufgehalten, soweit ich weiß.
Ja. Es ist so ein Mindfuck-Spiel. Ich saß am Ende da, das Spiel zu Ende, der Abspann lief, und es war einfach nur ein What the fuck?
Ja, bei mir auch.
Was war das? Es ist geil. Was war das? Ich hab's, glaube ich, verstanden und glaube ich nicht verstanden. Ich muss nach googeln. Und
ja.
Okay, ja, es ergibt Sinn. Aber wie kommt man auf so einen kranken Scheiß?
Ja. Ja, es war bei mir sehr ähnlich.
Kein Spiel hat bei mir einen größeren Mindfuck ausgelöst bisher als das.
Hast du Doki Doki gespielt?
Nein.
Das ist jetzt nicht mein Spiel, aber Doki Doki Literature Club kann ich kurz einwerfen, ist ein Spiel, das habe ich selber nicht gespielt. Aber auch beim Zusehen, da ist eine Wendung drin, die plötzlich noch eine Wendung nimmt, und Doki Doki Literature Club. Das könnte ich auf jeden Fall, ich meine, das wäre auch gratis vielleicht oder kostet nur wenig, aber es ist auf jeden Fall ein großartiges Spiel.
Habe ich noch nie von gehört, muss ich mir mal aufschreiben.
Wirklich? Das ist halt eigentlich so eine Anime-Visual-Novel. Aber der ist Dan Salvado, der Typ, der das gemacht hat, der und sein Team, die haben ein Meisterwerk beinahe, möchte ich sagen, erschaffen.
Okay. So, jetzt möchte ich aber wissen, was dein Mindfuck-Spiel ist.
Serious Sam. Nicht...
Serious Sam, okay. Ich wollte gerade sagen, wenn es nicht Bioshock ist.
Einfach, weil du in Serious Sam 1 fängst du... Serious Sam 1 gibt es ja schon eine Weile. Das ist ja... uralt, möchte ich beinahe sagen. Ich kann mal kurz schauen, wann das rausgekommen ist. Zwar 2000... Hä? Moment mal, jetzt bin ich verwirrt. Da schreiben die hier Serious Sam 2 kam 2005 raus. Ah, 2001 kam Serious Sam 1 raus. So, und du startest in Ägypten, also nicht im Land Ägypten, sondern Ancient Egypt quasi, ja? Also im alten Ägypten mit Pharaonen und sowas. Und du hast aber moderne Waffen und du kämpfst gegen Aliens und es ist ein sehr gutes Spiel, das heißt Serious Sam, um zu zeigen, wie nicht serious es ist. Es hat sehr viel Humor, es ist sehr gut gemacht, aber du bist halt aus irgendeinem Grund, tauchst du blitzartig im alten Ägypten in der Pyramide auf und musst dann gegen die Horden des Alien-Invasors Mentel, der viele, viele Alienrassen unter sich hat, die musst du aufhalten. Und dann spielst du den zweiten Teil, den Leute halt nicht so gut finden, und der erklärt das auch nicht. Und dann spielst du den dritten Teil.
Mhm.
Der heißt Serious Sam 3 BFE. Und dann denkt man sich, BFE, wofür soll man das denn heißen? Und dann guckt man, wie hieß Serious Sam 1? Serious Sam 1 hieß The First Encounter. Und dann ist BFE Before First Encounter. Und ich so, okay. Und da spielst du quasi in der Moderne. Und die Aliens greifen das erstmal an und du tust alles Mögliche, um sie aufzuhalten. Und du schießt dich da durch und du nimmst deine Kettensäge und sägst Leute weg und du nimmst dann kommen die Signaturgegner quasi von Serious Sam kommen auf dich zu. Das sind so kopflose Menschen, die Bomben an ihre Hände als Hände haben und die sprinten einfach auf dich zu, schreien laut A. Das A hat man bestimmt schon mal irgendwo gehört und explodieren dann. Und du machst das alles.
Ähnliches gibt es ja im Bioshock auch.
Ja, und es ist alles. Halt die Welt droht quasi zu fallen. Und dann kommst du ans Ende. Und du besiegst den Endboss. Und dann heißt es: Sam, wir schaffen das nicht, spring in das Portal. Und dann denkst du so: okay, und du springst in das Portal. Und du wirst weggesappt, du wirst in die Vergangenheit geschickt, weil das heißt: okay, wir müssen zurück in die Vergangenheit, um den aufzuhalten. Du wirst zurück in die Vergangenheit geschickt. Und bist dann selber, also bist dann, wirst quasi an den Anfang von Serious Sam 1 geschickt, was du aber nicht siehst, weil du nur noch siehst, wie einfach die Welt in die Luft gejagt wird. Und dann kommen die Credits und es kommt das großartige Endlied und du siehst einfach nur, wie so die glühenden Stücke von der Erde halt wegfliegen von dem Punkt, wo vorher die Erde war und immer einfach nur zu kleinerem, feineren Staub werden. Und du denkst dir so und sitzt so, ich habe dieses komplette Spiel gerade durchgespielt. Und habe versagt.
Oh.
Und es gibt auch keine Möglichkeit, nicht zu versagen. Und dann wirst du quasi an den Anfang von 1 geschickt, um dann die Welt zu retten.
Alter.
Alle Leute, die du kanntest, alles, wofür du gekämpft hast, ist einfach, es ist weg. Es ist einfach weg. Du guckst und siehst zu, wie es immer mehr einfach nur zu feinem Staub vaporisiert wurde. Und denkst du so, fuck.
Das ist krass. Also, es ist heftig, dass es solche Spiele gibt. Man geht ja von Spielen meistens aus, dass die ein Happy End haben.
Ja, und vor allem, es ist halt sehr entgegen dem, was Serious Sam halt sonst so ausmacht. Also, sonst ist das halt wirklich mehr so Witz. Das wird immer ein Witz gerissen, wenn du in Serious Sam 3 ganz am Anfang deine Waffe findest. Irgendwie eine Smith & Wesson Gun, dann meint der Sam, Mr. Wesson, glad you could make it. Und der hat immer irgendeinen Spruch auf den Lippen. Der ist quasi Duke Nukem, aber er nimmt sich noch weniger ernst. Und ich weiß, Duke Nukem. Scheiße. Aber der ist halt nicht so, der ist, Duke Nukem ist ja mehr so macho und Serious Sam ist halt nicht so macho im zweiten
Vielleicht
Teil.
Vielleicht sagt das der Name schon. Duke Nukem und Serious Sam.
Im zweiten Teil, der ist halt mehr comicartig und sowas, da gibt es irgendwie Gegner Ona, der Bibliothekar, was halt so ein riesiger Barbar ist, der dich mit Äxten bewirft einfach. Und es gibt eine Waffe, die, wo du einfach einen Papagei auf Gegner wirfst, der eine Bombe an, um sich gebunden hat. Und also es ist halt wirklich nicht, du kannst geheime Riesenkacke finden in diesem Spiel, das ist ein Secret, also es gibt viele Secrets. Es gibt in einem Teil gibt es einen Gegner, der sich als Medikit verkleidet und dann vor dir wegläuft, was dann andere Gegner spawnt. Ja, und es hat halt wirklich, es war einfach so out of character für das Spiel, dass dann plötzlich die Welt explodiert ist und du bist, und dann fängt quasi der erste Teil an. Mit dem Wissen, alles, was ich kenne und was ich liebe, ist tot. Und du bist ganz alleine in der Vergangenheit, und weil einfach kein anderer Mensch mehr existiert und musst dann dir auffallen.
Okay, das ist bitter.
Ja.
Krass. Es ist echt faszinierend, dass es solche Spiele gibt, die einfach kein Happy End haben. Aber das sind gerade die Spiele, glaube ich, mit den besten Mindfucks.
Ja. Auf jeden Fall.
Aber wo wir jetzt schon zu Spielen kommen, die ein bitteres Ende haben. Ha. Auch dieser Podcast hat jetzt ein bitteres Ende. Oder was sagst du?
Ich hatte gerade gewartet, ob du wieder weg bist und ich das beenden muss oder ob du das durchziehen möchtest.
Versuch mich gerade kurz zu fassen. Aus Angst.
Es gibt bestimmt noch Spiele, über die man noch reden könnte. Also ich
habe auch noch welche auf meinem Zettel stehen.
Aber das ist ja dann vielleicht auch einfach was für ein anderes Mal.
In der Hoffnung, dass wenn wir das wiederholen und über neuere Spiele spielen oder Spiele spielen, vor allem, ja, hallo, Shawnee ist okay, über nochmal sowas machen, um nochmal über Spiele zu reden, dass mein Internet dann besser ist. Und du dann nicht meine Sätze beenden musst.
Oh, ich fand das eigentlich ganz nett. Ich fand mich gut.
Dich fand ich auch gut. Du hast mich gut ergänzt. Vor allem, weil ich dich gehört habe, nur du mich nicht mehr. Das ist das Schönste an der Geschichte. Ich weiß genau, was du erzählt hast.
Nun.
Nichtsdestotrotz, wir beide hoffen, dass ihr Spaß an dieser chaotischen, aber informativen Episode hatte, die sehr viele Emotionen ausgelöst hat in allen Richtungen. Vor allem Trauer und Glück in einer Emotion, weil ich mal wieder nicht zu hören war. wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr Feedback an uns richten würdet, vielleicht sogar über das GZM Cosplay-Management-Netzwerk als Kommentar hinterlassen. Würde uns freuen. Verbesserungswünsche. Okay, nein, Verbesserungswünsche sind nicht da. Wir bleiben so, wie wir sind.
Like, subscribed, folgt mir auf Grindr.
Daumen hoch, Däumchen gibt Träumchen und sowas, habe ich mal gehört.
Hört euch mein neues Mixtape an auf MadCloud.
Okay, jetzt wird's gerade verdammt schlecht. Guten Tag, guten Mittag, guten Nachmittag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Klick.